Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Health Up Your Life, deinem Podcast für ein gesundes und glückliches Leben. Wir sind drei Frauen aus drei unterschiedlichen Fachgebieten, die dir zeigen wollen, wie einfach und verständlich, ganzheitlich und nachhaltig Gesundheit funktioniert. Wir verbinden dabei Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit in unserer Gesundheitsformel und möchten dir in diesem Podcast zeigen, wie diese Elemente dich gesund und glücklich machen können. Wir, das sind Dr. Petra Pracht, Mira Flatt und Samira Knott. Zusammen haben wir die Lifestyle-Marke Fayo gegründet. Mit diesem Herzensprojekt verfolgen wir die Vision, jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, sich über Gesundheitsthemen zu informieren, um so selbstbestimmt entscheiden zu können, wie man gesund und glücklich leben möchte. Ich hatte heute das große Vergnügen, für diese Podcast-Folge Marion Gartz von Your Loving Nature zu treffen. Marion ist, wie sie sagt, die wohl minimalistischste und ökologischste Friseurin weit und breit und wie ich finde, mit einem Wahnsinnsauge für Ästhetik und einem tiefen Bewusstsein für unsere Umwelt. In ihrem Salon kommen nur hochwirkungsvolle, naturbelassene Inhaltsstoffe auf der Basis natürlicher Rohstoffe zum Einsatz, ohne Konservierungsstoffe und ohne Schnickschnack. Mit ihrem 2016 gegründeten Label Your Loving Nature verbindet sie ihre künstlerische Arbeit mit ihrem Know-how und setzt so ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit und Gesundheit. In unserem Gespräch wird deutlich, dass Haargesundheit nicht nur mit Haaren an sich verbunden ist. Was alles in konventionellen Haarprodukten steckt, welche Produkte wir direkt aus unserem Bart verbannen können, wie oft wir unsere Haare eigentlich waschen sollten und ganz entscheidend, wie wir uns mit der eigenen Natürlichkeit wieder verbinden können, erfährst du heute. Ich glaube, es ist das bisher längste, aber auch vielfältigste Gespräch in unserem Podcast, welches nicht nur viele Informationen, sondern auch Inspiration in sich trägt. Wie immer freuen wir uns total, wenn du hier bei iTunes den Podcast abonnierst und uns einen Kommentar sowie eine Bewertung dalässt. Schau doch gerne auch auf Instagram bei fayo_official vorbei. Dort wird passend zur Folge heute ein Post erscheinen, unter dem du deine Fragen stellen und deine Anregungen mit uns teilen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
So, ja, los.
Hallo, liebe Marion.
Hallo,
wie geht's dir?
Samira.
Trau dich, sprich in das Mikrofon.
Gut geht's mir.
Sehr schön, und bei dieser Hitze.
Ja.
Heute.
So gerade.
Wahnsinn.
So gerade.
Ja, wir sind in deinem wunderschönen Friseursalon. Zu Gast heute. Ich freue mich, dass ich da sein darf und dass du dabei bist bei unserem Podcast heute. Wir unterhalten uns über Haare und Haargesundheit und und ganz, ganz viele Themen, die damit zusammenhängen. Vielleicht kannst du dich kurz den Zuhörern vorstellen, wer du bist und was du so tust in deinem Leben.
Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil da so ein paar Sachen sich jetzt vereinen in der jetzigen Berufssituation. Angefangen hat alles als Friseur, also als Friseurlehrling, um später eine Ausbildung zum Maskenbildner am Theater zu machen. Die muss man leider vorweg absolvieren, sind dann insgesamt 6 Jahre Ausbildung, bis man Maskenbildner ist und man hat dann eine integrierte Friseurlehre beziehungsweise eine Kosmetikausbildung und dann ist man Maskenbildner. Und so war das dann bei mir auch. Und danach habe ich noch ein Kunststudium dran gehangen, weil ich gemerkt habe, dass das jetzt auch nicht das Ende vom Lied ist, am Theater zu sein und Schauspieler für die Vorstellung fertig zu machen, weil ich irgendwie auch immer sehr viel Skulpturen gemacht habe und bildhauerisch gearbeitet habe. Und da war mir dann einfach die Arbeit am Theater doch zu sehr Dienstleistung und zu sehr Ausführung an jemanden, also Ausführung fremder Ideen an jemanden. Also mir hat so ein bisschen das eigene Künstlerische gefehlt. Und dann hat sich das Kunststudium noch so dran gehangen, was natürlich ein bisschen auf eine brotlosen Lebenssituation rausläuft, war mir damals aber auch noch nicht so richtig klar. Und meistens wie niemanden, so. Genau. Schlimm ist es, wenn es den Eltern nicht klar ist. Und die schicken ihr Kind direkt nach der Schule dahin, weil das ein Traum ist, den sie nie erfüllt gekriegt haben. Nee, aber ich war da ein bisschen realistischer unterwegs, habe auch während des Studiums gearbeitet und hatte dann durch einen glücklichen Zufall die Möglichkeit, in Modeproduktion zu rutschen. Was mir erstmal gar nicht so klar war, dass der Sprung von Maskenbildner zu Visagistin erstmal finanziell ein riesengroßer Unterschied ist und auch ein zeitlich gesehen viel größerer Freiraum ist. Mhm. Also man hat dann abgeschlossene Produktion, auf die geht man weg, auch oft an schöne Orte und verdient halt eben sehr viel mehr Geld am Tag als jetzt als Maskenbildner. Ja. Und das war so ein bisschen der Grund, warum ich dann dieses Studium mit dieser Freiberuflichkeit als Visagistin total gut verbinden konnte. Und genau. Und dann habe ich eine alte Kollegin wieder getroffen, mit der ich am Theater gearbeitet habe, nachdem ich dann nach Berlin umgesiedelt war und meinen ersten Friseursalon aufgemacht habe, was jetzt überhaupt nie Plan war, aber in Kombination mit Galerie war das eine Option, so einen Weg zu gehen, weil ich auch so ein bisschen so ein Sicherheitstyp bin und jetzt auch nicht mich in diese Kunstszene schmeißen wollte und gucken, ob man da irgendwelche Galeristen kennenlernt oder, also das war einfach nicht so meins. Und genau, und so habe ich dann vor 14 Jahren mit einer Freundin zusammen den ersten Friseursalon aufgemacht, eben in Verbindung mit Galerie-Idee und so. Und das war auch alles so ein bisschen konzeptioneller gedacht. Und das hat sich dann aber nach 11 Jahren, war diese Phase beendet, weil ich mich inhaltlich verändert habe auch und auch gemerkt habe, das kann ich nicht so richtig gut in der Kombination mit jemandem, der da auf einer anderen Welle ist, ne? Also wie es ja so ist, man kann sich einfach nur alleine bei so entscheidenden Sachen weiterentwickeln. Dann war diese Ära beendet und zeitgleich fing bei mir auch diese Gartengeschichte, also dieser Drang zur Natur, der sich in einem Schrebergarten, in einem wunderschönen großen Schrebergarten manifestiert hat.
Hier in Berlin?
Ja, im Umfeld, hier im Umland von Berlin. Und da bin ich dann total gut zur Ruhe gekommen. Das war irgendwie für mich persönlich total wichtig. Und da war dann, ging auch tatsächlich so, kamen diese ersten Nachhaltigkeitsgedanken, wir in Einwirkung auf die Natur, Glyphosat wurde diskutiert, diese ganzen Verhaltensregeln, die man in der Stadt einfach nicht so im Blick hat. Mm. Als wenn man direkt tatsächlich auch einen Sommer lang im Garten ist und sieht, was da passiert, was auch an Reaktionen passiert, durch Unkrautvernichtungsmittel und solche Geschichten. Mm. Bis hin zu, dass man für seinen Abfall, den musste man selber nach Hause transportieren. Die Kanalisation ist natürlich bei so einem Schrebergarten nicht so gegeben wie in der Großstadt. Du siehst genau, wie viel Abwasser du verbrauchst. Du musst dann immer jemanden bestellen, der das dann aus deiner Grube rauspumpt und so. Ja, also man ist irgendwie mit seinem Verbrauch direkt konfrontiert. Mm. Und das immer dann im krassen Kontrast zur Stadt hat dann so ein paar Schalthebel verändert, die ich dann ganz interessant fand. Und lustigerweise habe ich dann zeitgleich auch noch jemanden, also es war dann im Laden auch nicht mehr, ich konnte nicht mehr weitermachen mit diesen Plastikflaschen und mit diesen Erdölderivaten, was ich auch vorher auch gar nicht wusste, und Silikon und was das alles sein soll und so. Man ist natürlich als Friseur total damit beschäftigt, den Kunden zufriedenzustellen und glaubt dann auch dem Vertreter von diversen Marken, die ja natürlich kommen und einem die Produkte verkaufen wollen, auf die man ja auch angewiesen ist. Das hat irgendwann nicht mehr so richtig gestimmt. Und genau, und so ging das dann los, dass sich das dann alles auch ein bisschen Richtung Naturkosmetik entwickelt hat. Mhm. Und genau, und das entwickelt sich jetzt nur seit 4 Jahren kontinuierlich und wird eigentlich immer inhaltlicher und also inhaltlich immer umfangreicher, weil es eben nicht nur mit Naturkosmetik zu tun hat, sondern auch eben mit Haaren, mit Verbraucherverhalten, mit jetzt auch Klimawandel, also mit diesen ganzen Naturthemen.
Ja,
ne?
Riesengroßes Thema.
Genau.
Von allen Seiten.
Genau.
Ja.
Und man hat ja immer, man braucht, glaube ich, immer so eine ganz kleine Eingangstür, durch die man gehen muss, um die Größe des Problems erstmal zu schnallen. Ne?
Mhm.
Und wenn wir alle in den Baumarkt laufen und Unkrautvernichtungsmittel kaufen, nur das, das bisschen Gras zwischen den Steinplatten weg ist, wenn das jetzt eben alle machen, dann hinterlässt es halt einfach eine Spur. Und wenn das dann auch noch in der Agrarwirtschaft auch noch so gemacht wird, dann hinterlässt es halt einfach ein Riesenproblem.
Ja.
Also vom Kleinen ins Ganze gedacht, ist eigentlich so ein kleines Stück Beet echt ein ganz guter Ausgangspunkt, um sich mal das zu verinnerlichen, was im Großen und Ganzen passiert, was man so im Hinterhof oder in seinem kleinen Beetchen so schon macht.
Ja, schön. Wie hast du dann den Weg gefunden, das für dich in deinem Salon umzusetzen?
Also ich habe dann interessanterweise, wie es ja oft so ist, wenn man guckt dann auch anders, man entdeckt auch andere Sachen. Mhm. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der feste Shampoos herstellt, was ja mittlerweile auch viele machen, was auch so eben in so Seifensiedereien passiert. Und habe mir dann irgendwie, habe das vorher auch noch nie gesehen, das ist jetzt 4,5 Jahre her, und habe das dann versucht, erst an mir selber, konnte es irgendwie auch gar nicht glauben, dass man dieses ganze Produkte-Zinnober, denen ja Friseure ausgeliefert sind, auch komplett runterbrechen kann.
Mhm.
Und auch wirklich diese ganzen Regeln und wie das so zu sein hat und wie viele Produkte man braucht und dass es 5 verschiedene Haartypen gibt, wo jeder was anderes braucht und nicht nur eins, sondern viele Sachen, dass man das hinterfragt ja keiner.
Ja.
Ne? Also
das wird einem ja eigentlich nur so vorgelebt.
Genau.
Oder ne?
Ja,
man
genau,
geht
genau.
In die
du gehst
Drogerie
zum Friseur und du denkst,
Friseur.
Gibst eigentlich alle Macht aus der Hand,
ja.
Und denkst dir, ja, der weiß ja Bescheid, der
ja.
Weiß ja was von Haaren, also weiß er auch was von Pflege und Produkten.
Das Telefon klingelt.
Das können wir jetzt leider nicht abstellen.
Das können wir nicht abstellen. Ignoriert es
ich
einfach.
Ich kann jetzt nicht. Genau, und da war tatsächlich, konnte ich mir das erstmal nicht vorstellen, dass man erstens mal auf Plastikflaschen verzichten kann und dass es nicht so ist, dass es 10 verschiedene Haartypen gibt und dass es so unfassbar viele unterschiedliche Haarprobleme gibt. Das wollte ich einfach irgendwie überhaupt nicht glauben, weil man natürlich bei diesen, sag ich mal, diese Schulungen, die man da ja auch als Friseur immer wieder mal über sich ergehen lässt, also das durchschaut man, das System dahinter durchschaut man ja auch wahnsinnig schnell.
Ja,
ne? Also
ja.
Mit was man gelockt wird, dass man natürlich dann auch die Plakate dieser Firmen sich ins Fenster hängen soll, dass man eigentlich auch so vor den Karren gespannt wird, um das mal böse zu sagen. Es ist natürlich eine Win-Win-Situation, aber im Endeffekt wird natürlich der Friseur vor den Karren gespannt, dieser großen Haarfirma, um die Produkte an den Mann zu bringen. Ne? Also ich bin in dem Moment ja sozusagen die Vermittlungsperson. Ne? Die Firma selber hat ja mit dem Endverbraucher keinerlei Kontakt. Und das wird dann eben auf den Friseur übertragen. Und somit geht man in die Berufsschule, das lernt man in der Ausbildung. Und da dachte ich dann irgendwie, eigentlich weiß ich auch überhaupt nicht, was ich da verwende und was man den Leuten so anbietet. Und an mir selber habe ich auch gemerkt, dass die Sachen auch eigentlich nicht so richtig geholfen haben oder dass es mal richtig kacke war, wenn ich sie nicht genommen habe. Also habe auch so eine krasse Abhängigkeit auch an mir selber gespürt. Und und Plastikflaschen, das ist mir eh im Garten um die Ohren geflogen und ich dachte, das kann überhaupt gar nicht wahr sein. Und dann dieser Plastikmüll, diese ersten Bilder tauchten da auch auf,
ja.
Plastikmüll
ja.
Im Ozean und was weiß ich. Und dass es letztendlich alles auch aus Erdöl ist. War mir damals auch nicht klar. Also das ist eigentlich alles um uns rum Plastik und dass der Grundstoff davon Erdöl und wir uns mit Silikonen in den Produkten im Prinzip auch flüssiges Erdöl auf die Haare schütten, das war mir alles überhaupt nicht klar. Und so kam dann so eins zum anderen und ich habe eben diese diese Manufaktur da kennengelernt und habe mich dann eben in dieses Experiment feste Shampoos da gegeben und damit ging eigentlich alles los. Ja. Und dann kam bald die zweite Manufaktur dazu für Pflegeprodukte, die habe ich dann auf einem anderen Weg irgendwie rausgefunden und dann kam so eins zum anderen und dann wurde natürlich erstmal hier so fleißig an den Kunden rum experimentiert, haben auch alle durch die Bank wunderbar mitgemacht und ich hatte eigentlich eine gigantische Probandenabteilung hier.
Schon mal sehr gut.
Ob das rechtlich so toll war, weiß ich auch nicht, aber
voll egal.
Ich habe alle gefragt und alle haben schön mitgemacht und alle haben schön ihr Feedback abgegeben. Und so habe ich eigentlich mich in dieses Thema Naturkosmetik reingewurschtelt und die Leute haben alle total gut mitgemacht und habe das dann ja auch über viele Jahre beobachtet, wie sich die Haare auch verändert haben. Genau, also ich war eigentlich so richtig, das war so richtig eine Entwicklung in der Praxis, so ein Work in Progress war das.
Na, besser als eigentlich jede Wissenschaft und Studie, die gekünstelt irgendwie hergestellt. Also weil du hast ja die komplette Praxis seit ein paar Jahren.
Genau,
genau. Genau, du hast jetzt schon so viele Sachen angesprochen, wo ich direkt…
Wo habe ich dir die Fragen weggenommen? Scheiße.
Nee, das war die perfekte Vorlage und ich werde nochmal so das Rad von hinten aufräumen, weil du meintest ja, man lernt ja auch in der Berufsschule die verschiedenen Haartypen und was es dann für den jeweiligen Haartyp irgendwie für Produkte gibt und hin und her. Und
ja, ich eben nicht mir, so richtig.
Ja, also lernt nicht, man nicht so.
Eben nicht. Das ist eben genau das Problem und da finde ich auch, dass langsam die Berufsschulen auch das Thema Naturkosmetik für sich unbedingt entdecken müssen, weil das einfach so eine riesen, also ich will nicht sagen Lobbyarbeit, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber du lernst in der Berufsschule ja eigentlich, ja, was lernt man da? Ich habe da natürlich nichts gelernt im Prinzip, ist ja auch nur einmal die Woche und da sitze ich dann mit Leuten zusammen. Ja, ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber ich muss das ja machen wegen dieser Maskenbildner-Ausbildung. Also ich habe mich durch diese Friseurlehre ehrlich gesagt sehr gequält, habe dann auch Lehrzeitverkürzung gemacht und habe mich über diesen Berufsstand immer mehr gewundert.
Mm.
Auch über die Ausbildung. Mm. Es ist natürlich der Fakt, dass keine Abiturienten eine Friseurlehre machen, sondern eben, dass das Hauptschüler sind, finde ich wahnsinnig schade. Aber man verdient halt einfach nichts in dem Beruf.
Ja.
Und dementsprechend ist das für Abiturienten überhaupt gar keine Option, sowas zu machen. Mhm. Was natürlich wirklich total schade ist, finde ich echt. Weil es ist ein toller Beruf eigentlich und das Klischee ist leider ziemlich verbreitet und auch berechtigt. Ja.
Es gibt halt auch echt viele Friseure, muss man sagen, mittlerweile. Ne? Mm. Also an jeder Ecke sieht man ja auch gerade diese billig,
genau.
Wie nennt man die? Billig-Friseure.
Wahrscheinlich.
Genau. wo ich denke so, krass, wie kann das sein, dass ein Haarschnitt da jetzt 10 Euro kostet? Weil das, also ich meine, ich finde es einfach ein krasses Handwerk. Mm. Und da ist ja auch ganz, ganz viel mit verbunden. Also erstens mal deine eigene Arbeit, aber auch deine Kreativität und deine Zeit. Und das ist natürlich auch einen gewissen Preis einfach wert.
Also das ist natürlich da können wir nochmal einen extra Podcast drüber machen, warum tatsächlich in diesem Beruf nur ein bestimmtes Klientel von Schulabgängern landet.
Ja.
Aber das ist ja sowieso ein bisschen schade, wie einfach immer weniger in Handwerk gehen, weil es sich finanziell nicht lohnt und das finde ich ein Riesenproblem.
Absolut.
Und also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn die Arbeit gut ist, dann sind die Leute auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Also ich zahle ja auch für ein gutes Essen gerne mehr als für einen McDonald's-Burger.
Ja.
Also das ist einfach und die Leute reflektieren ja,
Aber da setzt du ja mit deiner Arbeit und auch mit deinen Produkten ja schon ein Zeichen von wegen Nachhaltigkeit, Qualität und das finde ich auch so.
Genau, es macht aber wahnsinnig viel Arbeit und es ist wirklich, kann dir wahrscheinlich auch jeder Koch bestätigen, dass das natürlich eine unglaubliche Arbeit ist, Leute für bessere Qualität zu faszinieren. Ich meine, ich will ja jetzt auch gar nicht sagen, dass mein Haarschnitt jetzt besser ist als ein Haarschnitt von einer von jemandem, der in einem Friseur arbeitet. Überhaupt, darum geht es ja gar nicht. Aber es sind ja immer auch Leute, die so Läden leiten, die sich dann diese Leute ins Boot holen. Gibt ja auch durchaus andere Friseure. Es sind aber leider die wenigeren. Mhm. Und dieser Billigsektor ist schon wirklich echt demütigend auch zu sehen für alle Beteiligten. Also ich habe das Prinzip und ehrlich gesagt das Konzept auch noch nie dahinter verstanden. Mhm. Also man geht alle 2-3 Monate zum Friseur. Da kann mir jetzt keiner erzählen, dass es unbedingt 9 Euro kosten muss. Also
vor allem für was man alles Geld ausgibt, ja, und da absolut, will man wieder sparen.
Genau.
Ja,
also, aber das ist, glaube ich, nochmal ein neuer. Total. Da wäre es auch interessant, noch jemanden von der Handwerkskammer dazu und noch so einen Chef von so einer Billigkette mit dazu zu holen. Ja. Und genau.
Naja, vielleicht für manche Menschen ist es nicht die Priorität, ne, dass sie sich entscheiden, mir ist es gar nicht viel mehr wert, weil ich möchte, sage ich mal, jetzt nur in 10 Minuten die Spitzen geschnitten haben, wie auch immer. Und so, da muss man vielleicht auch nochmal separieren.
Aber genau um diese Wertigkeit geht es ja auch schon. Ja. Es ist ja auch schon Teil von diesem, egal ob man jetzt als Konsument, ob wir jetzt über Produkte reden oder ob wir über eine Dienstleistung reden. Ich bin ja dann eine Dreiviertelstunde, okay, dann auch nicht so lange, vielleicht 20 Minuten in der Hände von jemandem, ne? Und das ist mir dann schon was wert. Mhm. Also ich will schon irgendwie mit diesem Menschen irgendwie in dem Moment auch mich wohlfühlen oder ja.
Ja, ich finde, es ist auch etwas sehr Intimes. Also ich möchte auch nicht, dass jeder mir irgendwie die Haare wäscht irgendwie mir den Kopf massiert und dann danach auch noch schneidet und man unterhält sich ja vielleicht auch. Also ich finde, es ist schon auch einfach so ein
Zeit ist ja auch eine Wertigkeit. Total. Also wie man Zeit verbringt, ist ja genauso wie jetzt einen guten oder Wein, einen schlechten Wein zu trinken. Ich kann die Zeit irgendwie schlecht verbringen oder ich kann sie auch gut verbringen. Ja. Oder ich kann in einem schönen Raum sitzen oder ich kann in einem doofen Raum sitzen. Ja. Ich kann irgendwie, das muss ja jeder für sich entscheiden.
Genau, so eine Entscheidung, individuell auf jeden Fall.
Genau, aber es geht ja um Wertschätzung, sowohl bei Produkten wie auch im Umgang mit der Natur, sowohl auch mit anderen Leuten, sowohl auch mit der Zeit. Das ist ja ein total übergreifendes Thema.
Ja. Also ich habe mich tatsächlich gefragt, was sind eigentlich Haare? Und also warum sind Haare da? Also klar, man hat schon was gehört, irgendwie von Schutz und aber was sind eigentlich Haare?
Also Haare sind im Prinzip ein langer Hornfaden, der auf Säugetieren wächst. Kein Witz. Ja.
Das klingt nicht so sexy.
Genau, ein langer Hornfaden, der auf Säugetieren wächst, finde ich eigentlich eine total schöne Vorstellung, weil wir uns ja auch wieder zurück besinnen sollten. Ne?
Back to the roots.
Genau, ja, absolut. Und ja, und so ist es. Und klar gibt es auch verschiedene Hornfäden von vornherein, würde ich mal sagen. Es gibt auch eine verschiedene Dichte von Hornfäden und so. Ne? Es gibt natürlich auch hormonell unterschiedlich aufgebaute Hornfäden. Die einen haben mehr Luft zum Nachbarn, die anderen nicht so viel. Und bestehen halt hauptsächlich aus Keratin, wie Haut auch. Mhm. Also das ist sich alles ja gar nicht so fremd. Also das sind ja unsere Grundbausteine sozusagen, die äußeren. Und ein Insekt hat ja auch einen Keratinpanzer, also es ist sozusagen unser dekorativer Keratinpanzer.
Mhm.
Und Keratinpanzer.
Keratin. Ich finde diesen Hornfaden finde ich super.
Ich auch, genau.
Das ist so meine Hornfäden, kann man ja immer sagen, statt meine Haare.
Wie ist es denn so heute mit Ihren Hornfäden? Und die verändern sich natürlich auch mit den Jahren, ne? Und die sind auch tatsächlich wie Haut auch, bei jedem auch ein bisschen unterschiedlich. Mhm.
Gibt es tatsächlich diese Haartypen, wie man sie so kennt, auf den ganzen Shampoo-Flaschen?
Also ich würde ja sagen, ich bin damit ja auch mehr oder weniger groß geworden. Also das Einzige, was ich jetzt mittlerweile an unterschiedlichen Typen so sehe, ist natürlich, man muss unterscheiden, ist ein Haar dünn oder dick? Mhm. Das ist erstmal so diese erste Sache.
Mhm.
Und die zweite ist, ist ein Haar trocken oder ist es nicht trocken? Und dann auch noch, wo ist es trocken und wo ist es nicht trocken? Meistens ist es in den Spitzen trocken und am Haaransatz natürlich nicht, weil das Haar an den Spitzen schon älter ist. Das wetzt auch immer so ein bisschen auf der Schulter rum.
Ja.
Dadurch ist die Horn, die Schuppenschicht auch dann meistens auch schon ein bisschen geöffnet, weil es eben schon älter ist, weil es schon mehr Umwelteinflüsse mitgekriegt hat, weil es irgendwie manchmal nicht so gut behandelt wird oder sogar gefärbt. Also das ist wie so ein Tannenzapfen, muss man sich das vorstellen. Kennt ja jeder auch so ein bisschen noch so von früher, wo man sich die Werbeblöcke noch reingepfiffen hat. Während Wetten, das?
Oh, Wetten, das. Kurze Nostalgie.
Genau.
Schön war's.
Als dieser, ne, geht dann so der Tannenzapfen, spreizt so seine, wie sagt man da so, spreizt sich so auf. Also der Tannenzapfen spreizt sich auf, dann gehen irgendwelche tollen Inhaltsstoffe und Öle rein, dann geht er wieder zusammen. Heute weiß ich natürlich, dass das alles Quatsch ist.
Aha.
Aber im Prinzip, also vor allem mit Silikonprodukten ist es Quatsch. Da geht gar nichts auf und wieder zu, die legen sich einfach nur drumrum. Plastik, flüssiges Plastik. Aber tatsächlich, wenn man mit Naturkosmetik, mit guter Naturkosmetik die Haare pflegt, dann ist das natürlich der ausschlaggebende Punkt, dass eine Hornschicht manipulierbar ist, weil die Hornschicht von kaputtem Haar ist eben nicht mehr so gut drauf. Und das wird eben mit Feuchtigkeitsbindern, mit Fetten und mit Ölen schon noch bearbeitet. Wenn aber über diese Hornschicht, über dieses Hornfaden, über diesen Hornfaden schon so eine Plastikschicht drüber ist, dann kommt natürlich Naturkosmetik auch nicht mehr rein. Dann kommt auch kein Feuchtigkeitsbinder mehr rein, kein Fett mehr, kein Öl mehr. Dann kommen die ganzen Nährstoffe da gar nicht mehr rein. Deswegen ist es mit diesen Haartypen insofern immer schwierig, weil wir kaum das Rohhaar, eigentlich kennt kaum jemand sein Rohhaar, der diese ganz konventionellen Produkte verwendet. Ne?
Ah, okay.
Da kann man einfach nur sagen, okay, es gibt halt lockiges Haar, es gibt dünnes Haar, es gibt kräftiges Haar, fertig. Ansonsten gibt es schütteres Haar.
Was ist denn schütteres Haar?
Wenig Haar.
Ach so.
Männer haben meistens schütteres Haar.
Die Geheimratsecken.
Wir natürlich nicht.
Natürlich nicht. Dann kommt dann so Alpizin mit Koffein. Hilft es eigentlich?
Nee. Also ich glaube nicht. Okay. Keine Ahnung. Ich kann dafür meine Hand nicht
das
ins Feuer legen.
Das hat mein Opa immer in seinem
Ich habe als Friseurlehrling, musste ich immer noch Alpizin einmassieren in Männerköpfe. Ich glaube, das war aber eher wegen der angenehmen Massage als der Inhaltsstoffe gewährleistet, die wirklich tatsächlich, ich glaube auch, es hat eher das Manuelle angeregt. Deswegen
kann
ist
sein.
Auch die Geschichte mit dem Haare striegeln auch mega wichtig, weil das tatsächlich auch die abgetragenen, also weil das tatsächlich die abgestorbenen Schüppchen an der Kopfhaut abträgt. Und die Haut auch wieder ein bisschen besser durchlüftet wird. Das alles wird, die Kopfhaut wird durchblutet, regt den
Stoffwechsel?
Genau. Nee. Regt die Zellerneuerung an.
Ist auch heute 35 Grad.
Genau.
Man darf auch mal ein bisschen hängen bleiben zwischendurch.
Genau, also die Zellerneuerung wird natürlich dadurch angeregt, wie jedes Peeling auf der Haut auch. Also auf der Haut redet immer jeder von Peeling, aber auf der Kopfhaut macht es keiner.
Ah, spannend,
obwohl tatsächlich das da umso wichtiger wäre, weil natürlich durch die Haare alles da ja sich so anstaut. Ne? Und Tenside zwar was runterwaschen, aber die Schüppchen, die auf der Kopfhaut liegen, die noch mal so manuell abzutragen durch wirklich Haare striegeln, ist extrem wichtig. Und die meisten denken ja da immer nur ans Haare kämmen, also struppiges Haar muss durchgekämmt werden, aber ums Kopfhaut striegeln redet eigentlich heute keiner mehr.
Ich denke gerade an so ein Pferd, was gestriegelt wird.
Genau, wo es unter Holz so rausgeholt wird, ne? Oder beim Hund. Das
aber
ist jetzt bei uns nicht so. Aber
nicht ganz
also
so
wir
extrem,
müssen nicht vertikulieren, es hilft total, die abgestorbenen Schüppchen tatsächlich abzutragen. Ist auch total guter, natürlicher Talg, der pflegt die Haare. Macht dann auch noch so ein bisschen griffiger. Also ich finde, das ist auch eine super Sache, um so einen natürlichen Grip in die Haare zu kriegen. Genau.
Also Talg ist auch gar nicht per se schlecht.
Nee, also nach 3-4 Monaten vielleicht schon. der stinkt dann halt irgendwann. Aber ich meine, wir reden da jetzt von einer Waschverzögerung von vielleicht 1,5 Tagen.
Okay, ja.
Und gerade wenn Haare ja frisch gewaschen sind, dann ist es oft auch oft noch so fliegend und fluffig. Und gerade wenn Leute auch zu elektrischen Haaren neigen, ist es wirklich total gut, wenn die Haare oft durchstriegeln, weil das hilft dagegen.
Okay, zum Beispiel. Und mit was striegelt man am besten?
Also mit einer Bürste.
Mit was für einer Bürste?
Also ich persönlich finde so, also diese Natur, also da gibt es ja jetzt tausend Theorien.
Du darfst auch über deine Bürste sprechen,
die du ich hatte leider die geilste Bürste der Welt hier im Programm, musste die jetzt erstmal vorläufig aus dem Programm nehmen, weil die Finale in der Produktion noch nicht so ganz konstant war. Mhm. Aber wir waren da schon auf einem total guten Weg. Das war im Prinzip eine Mischung aus einer Naturhaarbürste und kleinen Nylon-Sticks, kleinen, sehr dünnen, beweglichen Nylon-Sticks dazwischen. Das habe ich vorher auch ehrlich gesagt so noch nie gesehen. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass mein Bürstenmacher da doch noch mal einen Sonntag oder mehrere damit verbringt, das ultimative Bürstenmodell noch mal herzustellen. Aber das war wirklich die perfekte Bürste. Von so Paddelbürsten und sowas halte ich nicht so viel. Und auch von diesen, ja, also eine Bürste ist wirklich auch eine ganz persönliche Sache. Der eine steht total auf breitzinkrigen Kamm, der andere steht auf eine Naturhaarbürste.
Da gibt es auch wieder.
Ja, ich finde halt, eine Bürste muss an die Kopfhaut kommen und muss irgendwie fähig sein, Grobes abzutragen und Feines abzutragen. Mhm. Und man darf auch nicht gleich hängen bleiben, das muss irgendwie schön smooth durchgehen und man muss einfach so ein richtig gestriegeltes Gefühl hinterher haben. Mhm. Also da gibt es ja auch Bürsten von 15 bis 250 Euro, also da ist alles da.
Ja.
Und da wird natürlich auch immer so ein bisschen übersteigerter Wert auf Naturhaarbürsten gelegt. Ich finde, jede Bürste, die auch aus Plastik ist, da drücke ich mein Auge zu, ist extrem nachhaltig, weil so eine Plastikbürste habe ich auch total lange. Und aber Naturhaar fühlt sich halt auf dem Kopf total schön an. Und dass so eine Bürste jetzt irgendwie einen Plastikanteil hat, finde ich jetzt nicht so wild, weil die habe ich jahrelang. Und dass das jetzt irgendwie aus einem tollen Holz sein muss, der Griff, finde ich jetzt auch so minder wichtig, weil auch dieses Stück Plastik habe ich jahrelang.
Ja.
Und
dann wahrscheinlich so ein bisschen individuell nach Belieben, was man gerne auf seiner Kopfhaut irgendwie spürt.
Genau, ich finde, eine Bürste muss einfach sowas, so unterschiedliche Dichten von Borsten haben.
Ja.
Und man muss gut an die Kopfhaut rankommen, man darf sich nicht arg verhaken in den Haaren. Ja.
Mhm. Okay, lass uns nochmal auf die Inhaltsstoffe eingehen, die in der konventionellen Kosmetik, also in Shampoos und so weiter und Pflegeprodukten drin ist. Also wir haben Silikone, wir haben Parabene.
Also wichtig ist erstmal zu sagen oder zu wissen, das wissen die meisten ja auch gar nicht. Die meisten wissen ja gar nicht, was ist denn jetzt so schlimm da dran und was ist so schlimm, schlimm an Silikon.
Ich weiß es auch nicht.
Was ist so schlimm an Paraben, schlimm an PEGs, was ist so schlimm an Sodiumlaurylsulfaten oder Sulfate generell oder, also da gibt es ja auch im Internet ohne Ende Seiten, auf denen man nachgucken kann. Also ganz grundsätzlich wichtig ist erstmal zu wissen, dass viele Inhaltsstoffe dieser konventionellen, nicht naturkosmetischen Sachen aus Erdöl bestehen. Und das nennt man Erdölderivate. Das ist sozusagen aus Erdöl ein veränderter Stoff, deren Grundstoff Erdöl ist. Und das ist im Prinzip nichts anderes als flüssiges Plastik. Und das finde ich schon mal so ein bisschen eklig. Macht total weich und geschmeidig. Ja. Das haben auch ganz oft diese Two-in-One-Shampoos, haben da ordentlich davon mit drin. Mittlerweile weiß, reagiert auch jeder ein bisschen allergisch auf das Wort Silikon. Dafür gibt es jetzt so ein anderes tolles alternatives Stöffchen, das heißt Polyquaternium, haben auch die meisten noch nicht gehört. Das kann zu Verfärbungen in der Wäsche führen, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal erfahren.
Aha.
Das ist auch ein sehr interessantes Zeug, ist aber auch aus Erdöl. Also ist eigentlich nur Die schlechte Alternative dazu macht auch die Haare extrem weich und geschmeidig.
Das heißt, das darf auch nicht drin sein.
Nein, es darf auch nicht drin sein.
Es ist aber drin.
Es ist oft jetzt mittlerweile.
Und vorne steht aber drauf, ohne Silikon.
Genau, ah, okay. Weil eben auf Silikone keiner mehr Bock hat und die alle jetzt mittlerweile das wissen, dass Silikone doof sind.
Irgendwie doof, ja.
Genau, und dann steht aber jetzt hinten der Alternativstoff Polyquaternium drauf. Mhm. Kurz gesagt Quatsch, wenn man das eingibt, kommt kaum was im Internet. Es geht dann immer auf irgendwelche Motorräder, Quatsch, keine Ahnung. Ja, es ist wirklich krass. Ja. Zu Quatsch gibt es mittlerweile, also gibt es vielleicht sogar schon mittlerweile ein bisschen mehr, aber Polyquaternien, Strich, hinten noch irgendeine Zahl, meistens die 10 oder 6 oder sonst was. Und das ist eben auch ein synthetischer Weichmacher, nennt man das dann eben auch, so Erdölderivate. Was im Prinzip aber auch sich um das Haar, genauso wie Silikone, wie eine Mauer drumherum legt, ist total, ist, als würde einem jemand an die Gurgel gehen und ne? Und sagen, jetzt atme mal. Mhm. Geht auch nicht so gut. Kann auch, man kann auch nicht essen so gut, wenn einem jemand an die Gurgel geht. Also es kann auch nichts reingehen ins Haar, wenn eben diese Verriegelung da drumrum ist. Und das sind eben Erdölderivate. Jetzt nicht nur alle, aber Silikone und Polyquaternien. Sollte man darauf verzichten, weil das wirklich keine nachhaltige Pflege für die Haare ist. Obwohl es sich geschmeidig anfühlt und man das Gefühl hat, ah, super, tipptopp weich, alles wunderbar. Und
aber was sind dann die also tendenziell, wenn man sagt, okay, die Spitzen sind vielleicht jetzt auch nicht so das Lebendige an den Haaren. Was ist dann langfristig, abgesehen von …
Okay, warte mal. Okay, da sind wir noch nicht. Okay. Sondern erstmal noch Parabene.
Okay.
Das sind auch noch Erdöl, das sind auch noch so Sachen. Parabene, PEGs, da sind ja noch ganz viele andere Dinge, die aus Erdöl hergestellt werden, also deren Grundstock Erdöl ist. Die sind dann oft hormonwirksam, sind Konservierungsmittel. Das ist eben auch so ein ganz böses Ding mit diesen Konservierungsmitteln. Das ist auch den meisten Leuten nicht so richtig klar. Das ist ja so eine Sache, dass die im Supermarkt stehen kann oder irgendwie 2 Jahre irgendwo hält und nicht riecht und gar nichts macht, muss ja konserviert werden. Ne? Wie ja eine Marmelade auch. Man wundert sich, dass die Marmelade vom Wochenmarkt oder die frisch gemachte irgendwie schnell kippt und sofort ranzig ist und man ärgert sich. Und die andere aus dem Supermarkt freut man sich, dass die irgendwie 3 Monate später immer noch tipptopp aussieht. Auch 300
Gramm Zucker drin.
Genau.
Auf 100 Gramm.
Ja, der Zucker ist da nicht relevant, aber die Konservierungsmittel, genau. Also wenn ich jetzt wenn ich mir jetzt ein Brot kaufe und da kann ich mir 2 Wochen später immer noch eine Scheibe abschneiden, dann ist es schon mal komisch. Trotzdem freue ich mich erstmal und ärgere mich über das andere, was halt schnell Schimmel angesetzt hat. Und das ist natürlich leider der Nachteil bei Naturkosmetik, dass das nicht gewährleistet ist. Ja, und dann gibt's auch noch dieses tolle Wort Tenside. Ne?
Schon mal gehört, keine Ahnung, was aber es ist.
Keine Ahnung, genau. Also Tenside sind sozusagen waschaktive Substanzen, die das Fett wegnehmen, sowohl von der Haut wie vom Haar, ohne die es nicht sauber werden würde. Wichtig, genau. Also Tenside per se sind überhaupt nicht schlecht. Es gibt aber milde Tenside und stärkere Tenside. Und da wir ja alle mit so einem tollen, schützenden Säureschutzmantel umgeben sind, ist es extrem wichtig zu wissen, ob ein Tensid mild ist oder nicht. Also, und da in der konventionellen Kosmetikindustrie einfach darauf gesetzt wird, dass es extrem sauber wird alles, werden heftige Tenside eingesetzt. Und die sind eben auch meistens aus Erdöl. Also, genau. Es grasiert auch immer wieder dieses Wort Sulfate, was grundsätzlich verpönt wird. Ich habe das am Anfang ehrlich gesagt auch so gedacht, habe aber jetzt am eigenen Leib hier im letzten Jahr festgestellt, weil in einem Shampoo, was ich jetzt eben seit 3 Monaten neu rausgebracht habe, was ein bisschen milder ist, dass da ein Tensid auch Sulfat heißt am Ende. Also es sind ja oft auch so mehrere Wörter. Und ich habe aber gemerkt, dass das eben nicht so stark ist wie ein anderes Tensid, was für Naturkosmetik zugelassen ist. Also was sozusagen auch so ein BDHI-Siegel, das ist ja oft so ein Vertrauenssiegel, was, wonach man oft so Ausschau hält und dann denkt, okay, wenn das drauf ist, dann kann ich das Ding problemlos kaufen. Mhm. Und wer da genau in diesem Gremium jetzt sitzt, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall haben die dieses Sulfat, also dieses Tensid, eben nicht für diese BDHI-Besiegelung zugelassen, was ich nicht verstehe, weil es definitiv milder ist und milder auf die Kopfhaut einwirkt. Die Entfettung ist dadurch nicht so stark. Dadurch wird das natürliche Bakterienmilieu, was man so auf dem Kopf und auf der Haut hat, was man ja auch braucht, nicht so zerstört wie mit den anderen. Mhm. Genau, also deswegen das mit diesen Sulfaten und Tensiden, das muss man sich alles immer ein bisschen genauer angucken. Und da ich die Sachen ja hier an meinen Kunden die ganze Zeit probiere, weiß ich ja, wovon ich da rede, wenn dieses Sulfat tatsächlich milder ist, als generell Sulfate verschrien werden. Klar muss man dann immer auch noch bedenken, wie ist es beim Entstehungsprozess? Also die Sachen kommen ja nicht jetzt, wachsen ja auch nicht am Baum, so ein Tensid wächst ja auch nicht am Baum. Das geht ja auch ins Labor, ist dann der Ausgang ist oft Kokosöl oder irgendwelche anderen Pflanzenmaterialien. Und da stehen ja auch Chemiker dahinter, die dann fähig sind, aus diesem Pflanzenmaterial Sachen zu extrahieren, die dann letztendlich Tenside sind. Also auch so Sodasalz und solche Sachen, so Soda, das ist ja auch alles, es wächst ja auch nicht auf dem Baum, das muss man ja auch irgendwie herstellen. Aber die Frage ist immer, was ist der Grundstoff davon? Wovon wird es gemacht und wie wird es gemacht? Und da gibt es natürlich auf dem Weg dahin auch manchmal Zusatzstoffe, die beigegeben werden, die vielleicht biologisch nicht so toll abbaubar sind wie andere. Also man muss das alles immer abwägen. Ne? Also irgendein Tod muss man immer sterben. Mhm. Also entweder man hat ein Tensid, was nicht so richtig gut wäscht, was irgendwie nicht so zufriedenstellend ist, kann dann aber sagen, okay, dafür ist es nicht in der Plastikflasche und dafür ist es irgendwie anders. Also ich bin da, also ich wäge das für mich alles immer extrem ab, wo ich sage, okay, darauf bin ich jetzt nicht bereit zu verzichten und darauf eben schon. Also
schon auch immer noch so ein Kompromiss. Man kann jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt das Nonplusultra-Produkt und komplett gut für die Umwelt, beziehungsweise auch der Weg dahin und wie es produziert wird. Und
genau, also letztendlich sind das alles total komplexe Abläufe und es wird natürlich im Internet auch nicht so kommuniziert, dass es wirklich jeder verstehen kann, sondern jeder benutzt es natürlich auch, um sein Produkt irgendwie entweder vor Schelte zu schützen oder ins rechte Licht zu rücken. Das ist immer so eine Sache, ne? Und wenn ich in Discounter gehe und kaufe mir ein Shampoo, was mich so mindermäßig befriedigt, weil es ein super mildes Tensid hat und ein schönes BDHI-Siegel drauf, ist aber in einer Plastikflasche, dann ist es echt so ein bisschen lala. Ne? Ich als Friseur muss halt leider schon sagen, in erster Linie will ich einfach, dass die Haare geil aussehen und dass das Shampoo schäumt und dass man irgendwie ein gutes Haargefühl hinterher hat. Ich hätte das alles gar nicht angefangen, wäre ich nicht irgendwie im Bioladen auf tolle Produkte gestoßen, die Naturkosmetik sind und für mich als Friseur relevant gewesen wären in der täglichen Arbeit. So war es aber leider nicht. Also das habe ich mir damals auch ein bisschen einfach vorgestellt. Okay, dann gehe ich halt weg von meiner großen, tollen, super Friseurmarke und kaufe jetzt einfach im Bioladen ein. Ne? Ich bin ein Mannladen, was soll's? Also ich muss jetzt auch keine großen Kanister da einkaufen. Ich kann auch einfach im Bioladen gehen und mir ein Bio-Shampoo kaufen, Bio-Conditioner und eine Haarkur und fertig. Das war aber alles nicht, das hat mir alles als Friseur nicht zugesagt. Und so kam das eigentlich auch erst, dass ich mich damit so ein bisschen beschäftigt habe. Warum ist denn Naturkosmetik so nicht befriedigend? Ne? Und genau so kam das eigentlich mit diesen Inhaltsstoffen und eben in Verbindung mit der Erfahrung hier am Haar.
Was hast du jetzt in deinen Produkten drin? Also worauf legst du wirklich Wert? Wo machst du den Kompromiss? Und also ja, was ist da drin?
Also da sind grundsätzlich, also worauf ich total hohen Wert lege, ist, dass die Sachen nicht synthetisch, also nicht konserviert sind, nicht synthetisch konserviert, man kann ja auch natürlich konservieren, dass die Sachen nicht mit Alkohol konserviert werden. Mhm. Also gerade Styling-Produkte werden das eigentlich in der Regel, um sie haltbar zu machen. Mhm. Deswegen sind meine Sachen auch nicht so wahnsinnig lange haltbar. Es gibt ja auch viele Hautprodukte, die nicht so lange haltbar sind, die man eben auch angeregt wird, in den Kühlschrank zu stellen. Ja. Und so ist es eigentlich mit Haarkosmetik auch, gerade jetzt, wenn es so warm ist. Und also worauf ich erstmal total Wert lege, ist, dass es nicht in der Plastikflasche daherkommt. Mhm. Auch wenn ich dann wieder 1000 Gegenstimmen höre, wie ja, aber das Plastik ist abbaubar und es ist irgendwie recycelt und finde ich alles keine, befriedigt mich alles nicht. Mhm. Also ein Plastik in die Kette zurückzubringen, ist irgendwie auch nicht so richtig das Gelbe vom Ei. Und ich meine, es ist nun mal nicht übermorgen abgebaut. Und wo soll das Zeug alles lagern, bis es abgebaut wird? Bis dahin läuft es hier in die Verbrennungsanlage. Das ist total Wurst, ob das Ding abgebaut wird oder nicht. Mhm. Das lagert ja nirgends 13 Jahre, um dann zu sehen, okay, jetzt kann ich es vielleicht doch zum Kompost schütten. Also das ist alles so ein bisschen, das sind so fadenscheinige Argumente, ehrlich gesagt. Und ich finde es einfach auch total praktisch. Und es ist offensichtlich, dass so feste Stücke irgendwie cool sind. Und, also ich, genau, also da, dass es nicht mit Alkohol konserviert ist, ist mir total wichtig, dass die Inhaltsstoffe nicht desodoriert, das ist jetzt auch noch so ein Wort, was auch nirgends draufsteht, aber das heißt im Prinzip weiterverarbeitet, also für die große Industrie, für die große Kosmetikindustrie zugänglich gemacht. Also desodoriert heißt, du hast eine Tonne von Macadamiaöl. Das hat einen gewissen Eigengeruch. Das ist ein roher Stoff, der kippt dann auch. Also das wird dann auch schlecht. Und das will man natürlich in der konventionellen Naturkosmetik nicht haben. Das kann keiner gebrauchen, wenn es da irgendwie im Bioladen oder im Discounter liegt. Und es ist nach 3 Monaten hinüber, weil es da auch im Sommer 35 Grad hat und die Lagerung ist einfach das Problem. Sowohl in der Herstellung, wenn du riesengroße Tonnen einkaufst, ist die Lagerung das Problem, wie auch dann das fertige Produkt im Geschäft, als auch in deinem Bad dann. Also so ein Inhaltsstoff muss einen ganz langen Prozess durchleben, in dem er konstant bleiben muss. Und es kann eben nur ein Inhaltsstoff sein, der mit dem, was passiert ist. Das Wort heißt desodoriert, also das ist sozusagen diese Raffination, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das so ganz korrekt ist, aber im Prinzip wird dieses Öl geerntet, wird dann dieser Desodorierung unterzogen, das wird auf extrem hohe Temperaturen erhitzt, über 200 Grad, ich glaube 230 Grad, und damit wird das Öl haltbar, keimfrei und geruchsneutral gemacht. Heißt auch, dass man nachher schön sein Düftchen damit beimixen kann und keiner riecht mehr irgendwie so einen unangenehmen Geruch wie zum Beispiel von dem Brokkolisamenöl oder so. Das stinkt nämlich total. Und genau, und so gibt es ja auch einfach dieses mit dem Duft, ist ja auch so eine elementare Sache. Genau. So dass ja kaum einer das wirklich erträgt, wie so ein Inhaltsstoff wirklich riecht. Und deswegen wird so ein Grundstoff erstmal neutral gemacht, dass man dann sozusagen den Duftstoff beigeben kann und der Sache so eine Personality gibt. Okay. Aber dieses Desodorieren hat eben leider auch zum Nachteil, dass die Nährstoffe auch flöten gehen. Also ja, dass die guten Stoffe in so einem Öl, dass die guten Stoffe dann auch nur noch minder vorhanden sind. Und das merkt man dann auch an einem, wenn sich bei einem Öl zum Beispiel unten so ein Satz bildet, ist es, was viele eklig finden, aber ein extrem gutes Zeichen, weil das dann eben nicht passiert ist. Und das sind dann eben auch diese Wörter wie nativ, kaltgepresst ist nochmal eine andere Sache. Also auch ein kaltgepresstes Öl kann desodoriert sein.
Okay.
Dann, ich meine, das ist ein Riesenthema mit diesem Desodorieren, weil dann hast du…
Das ist auch ein Wort, ich habe dieses Wort noch, noch nie gehört, ehrlich gesagt.
Desodoriert?
Ich habe dieses Wort noch nie gehört.
Ja, ja, krass. Kennt auch keiner, aber das ist ja auch für einen Endverbraucher insofern nicht interessant, weil die Industrie würde total darüber fallen, über dieses Wort, weil es kann sich keine große Firma leisten, unbearbeitete Rohstoffe zu verwenden. Das geht wirklich nur bei frische Kosmetik. Mhm. Das ist eigentlich so das Wort, worum es geht, was ich zwingend wichtig finde in Verbindung mit mit hochwertiger Naturkosmetik, frische Kosmetik. Mhm. Alles andere ist konserviert, mhm. ist irgendwie auch mit Rohstoffen versetzt, die mit denen schon einfach das gewährleistet ist, dass mhm. die diese lange Kette ertragen können, ne?
Das heißt eigentlich auch die Naturkosmetik jetzt in einem Bioladen zum Beispiel, ob das jetzt Haarkosmetik oder, sagt man Haarkosmetik? Nee, ja. Haarpflege oder
ja. Kosmetik. So viel Haarkosmetik gibt es ja meistens nicht
fürs
ja,
Gesicht. Ja. Das sind auch alles Produkte, die letzten Endes konserviert wurden oder …
Da ist immer irgendwas drin und meistens ist dann sogar noch Alkohol drin. Ja. Also meistens ist tatsächlich noch Alkohol drin zur Konservierung. Aber ich will es jetzt auch niemandem unterstellen, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, vor allem bei der Menge, die dann oft da auch drin ist, dass das alles nativ, weil es schreibt auch keiner drauf. Also ich finde, das ist so ein Qualitäts, das spricht für so eine Qualität, wenn Öl unbehandelt ist. Deswegen wundert mich das immer, dass das keiner draufschreibt.
Ja.
Also ich würde jetzt auch keine großen Namen nennen, aber das ist tatsächlich das Ausschlaggebende. Ist ja beim Olivenöl das Gleiche, beim Speiseöl das Gleiche. Natives, also da lasse ich jetzt auch gefährliches Halbwissen von mir, weil ich das ehrlich gesagt auch nie final im Internet richtig adäquat gegoogelt kriege und das immer nur meine Herstellerinnen fragen kann, die sich damit den ganzen Tag beschäftigen. Aber es war tatsächlich das prägendste Bild von meiner Herstellerin für die Haarpflegen, die wirklich eine Hardcore-Naturkosmetikerin ist, Naturkosmetiklehrerin ist. die hat mir das mal anhand von so einem Dreieck gesagt, dass an der obersten Spitze dieses Dreiecks sozusagen die ganze Menge steht an, sagen wir mal, Olivenöl, was auf der ganzen Welt produziert wird. Das läuft ja irgendwo zusammen und da gibt es Statistiken drüber. Das ist dann immer in so Fachzeitschriften, die lese ich natürlich nicht. Aber da steht dann sozusagen ganz oben die Menge an Olivenöl, die auf der ganzen, die deutschlandweit oder europaweit geerntet wird, die sozusagen dem Markt zur Verfügung steht. Und der untere Schenkel von dem Dreieck ist das, was man überall sieht. Also was du in jedem Supermarkt siehst an nativem Olivenöl und alle denken, ah, nativ, kaltgepresst, wunderbar, da ist überhaupt nichts
Logik
passiert.
Geht's halt genau. Nicht.
Aber dieses Dreieck, das kennt ja auch keiner und das weiß ja auch keiner. Und ich habe irgendwie, das Ende vom Lied war dann, dass ich gegoogelt habe, dass es reicht, dass ein gewisser kleiner Prozentsatz von diesem nativen Öl in solchen Flaschen drin ist. Mhm. Der Rest kann mit minderwertigem Öl aufgeschüttet werden. Also eben, wie man das jetzt genau macht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber
es wird deutlich wieder, dass
es kann ja
man
gar
als
nicht
Verbraucher
sein.
Einfach
genau.
Selbst
du kaufst für
1,79 Euro
einen Liter Olivenöl, da steht drauf nativ und kaltgepresst oder 3,68 Euro. Das, no way, es kann einfach nicht sein.
Ja.
Also
es gibt ja auch Produkte, da steht drauf, Made in Germany und letzten Endes wurde es irgendwie nur da das Etikett gedruckt oder irgendwie sowas.
Ja, das
also,
ist nochmal ein anderes
Thema.
Ja wo
so,
es entsteht, ist ja mit dem Rotwein auch so abgefüllt
genau.
in da und hier
und
in dort.
Und hin und her und,
so.
Und geschippt
genau,
und letzten genau. Endes steht da aber irgendwie Made in Germany und du denkst ja super, ne? Aber
nee,
gar nicht.
Also Olivenöl kommt mit hundertprozentiger Sicherheit nicht aus Germany.
Ja, das
ist aber
jetzt auch nicht.
Genau. Aber es wird ja immer wieder auch so, also solche Sachen werden ja immer wieder aufgedeckt, aber Das kannst du als Endverbraucher auf so ein Produkt auch gar nicht sehen, letztendlich, wie korrekt es ist.
Wie auch, genau.
Genau.
Ja.
Und umso wichtiger ist halt einfach
da fehlt die Transparenz einfach.
Genau.
Ja, genau.
Und umso wichtiger ist eben die Kombination, finde ich, dass so ein Haarpflegeprodukt wie auch ein Hautprodukt ich am liebsten mir vom Kosmetiker, wo ich auch nur hoffen kann, dass der so ein bisschen weiß, was drin ist. Wobei, wenn ich ehrlich gesagt vor 6 Jahren habe ich dir auch noch ein Haarprodukt in die Hand gedrückt mit Silikonen. Das ist schwierig.
Ja.
Also sind wirklich ganz, ganz wenige, sowohl Friseure wie auch Kosmetiker, die sich echt mit Inhaltsstoffen auskennen.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ich persönlich kenne keinen einzigen. Und ich bin jetzt auch ich habe ja auch erst gedacht, also ist ja super, jetzt haben wir hier so ein paar wenige Produkte. Minimal ist ja auch total geil. Also, weil man hat ja dann irgendwie, brauchst du ja ein extra Regal für diese ganzen Produkte, die du als Friseur dir da reinstellen sollst, ne? Dann hast du dann noch oft so Knebelverträge, dass du unter einem bestimmten Betrag gar nicht bestellen darfst. Das ist natürlich jetzt irgendwie top secret. Kann man den vielleicht auch rausschneiden. Aber nee, aber das ist ja, das weiß ja oft keiner, ja, was da drin ist. Und wenn du als Kunde deinen Friseur fragst, was ist denn da jetzt so drin, dann nimmt er das im besten Falle in die Hand, guckt hinten drauf und sagt, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Ist auf jeden Fall gegen trockenes Haar.
Ich habe schon oft die Erfahrung auch gemacht, so ja, ich denke, ich bin bei einem Fachmann und er kann mich beraten und weiß, was irgendwie jetzt gut für mein Haar ist. Und dann guckt er so drauf und liest letzten Endes eigentlich auch nur so ein bisschen das vor, was auf der Verpackung steht. Genau. Sagt so, ja, das ist richtig gut für dich.
Das passiert dir aber auch, wenn du in den Bioladen gehst. Ja, und ich frage da eine Frau,
ja,
sogar in Bioläden, wo es extra eine Naturkosmetikabteilung gibt, da kriege ich auch nicht die Antwort, die ich haben will. Ich meine, klar, kann mir die jetzt auch nicht und ich kann es auch nicht sagen, wo genau jetzt das Palmöl herkommt, wenn eins drin ist und so. Das ist dann auch so ein bisschen drüber.
Was ist da dein Tipp? Also wie würdest du vorgehen wollen als Person, die jetzt zuhört und sagt, okay, ich müsste eigentlich mein Bart aufräumen und meine Haarkosmetik, ich nenne schon wieder Haarkosmetik, aber eigentlich mal erneuern.
Ja, also worauf achtet man?
Da gibt es einen ganz tollen Online-Shop.
Wie heißt denn der? Das ist natürlich der Online-Shop von Your Loving Nature. Da kann man auch zu allem, ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, überhaupt nicht, aber also tatsächlich, die Produkte sind super und vor allem erstmal keine Plastikflasche. Ja. Es braucht kein Mensch im Bad eine Plastikflasche. Vor allem nicht in der für die Haare. Also an der Hautsache sind wir gerade noch dran. Aber mit dem Shampoo kann man sich auch die Haut waschen. Es ist überhaupt, also das ist eigentlich ein Hair and Body Bar. Und ich finde es mega, mega super. Es ist total gut für die Haare, es ist mild für die Haut, es ist total geil. Aber wenn man tatsächlich jetzt, ja, wie geht man vor jetzt im Bad? Ja, einfach Mülltonne auf, reinschmeißen, tschüss, neues Zeug kaufen.
Ja.
Anders.
Aber selbst im Drogerieladen oder Bioladen ist es ja dann auch so ein bisschen schwierig. Also ich vielleicht so ein bisschen stufenweise, wenn man so vorgeht und sagt, okay, wir sind jetzt mal bei den etwas unbewussten Einkäufern, wo wir alle waren, um Gottes Willen. Ja, ich glaube, wir alle hatten schon diverse Marken irgendwie in unserem Bad stehen, weil sieht schön aus, riecht gut und macht geschmeidiges Haar. Aber so ein bisschen, also
genau. Also da würde ich jetzt mal ganz anders rangehen. Mhm. Erstmal fragen, wer geht denn einkaufen? Ne? Also es geht jetzt total auch um die unterschiedlichen Gruppen. Ne? Also es geht zum Beispiel um den Teenager. Der steht noch voll im Saft mit seiner Nachfettung. Der hat irgendwie noch nicht so richtig viel Probleme mit seinen Haaren.
Ja.
Der kann total diese Produkte von den Drogeriemärkten nehmen. Mhm. Natürlich hat er da immer noch eine Plastikflasche in der Hand, wobei es da mittlerweile auch Alternativen gibt. Aber wenn es dann an älteres Haar geht, also so die ersten Grauen oder man hat schon gefärbt oder lange Haare, da wird es dann schon enger mit dem Angebot, weil die Sachen halt natürlich alle günstig hergestellt sind und auch in Masse hergestellt sind, eben konserviert sind, müssen und genau, und da ist tatsächlich dann, irgendwann macht es mal so ein Break und es wird frische Kosmetik relevant und hochwertige Inhaltsstoffe. Das habe ich am eigenen Leib erfahren und ich sehe es hier auch an meinen Kundinnen, dass das tatsächlich echt einen Riesenunterschied macht. Und genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich gucke mir ein Produkt, was in der Plastikflasche daherkommt, gar nicht mehr an.
Ja.
Das ist bei mir irgendwie mittlerweile ein absolutes No-Go. Wenn man aber natürlich nicht weiß, dass es so feste Sachen auch gibt, dann ist man dieser Plastikflasche natürlich heillos ausgeliefert. Aber tja, wonach kann man da gehen tatsächlich? Weil, also die meisten gehen nach diesem BDHI-Siegel oder nach irgendwelchen Siegeln, die hinten drauf sind. Die sagen in erster Linie, geben die dir eine Garantie für alles, was nicht Böses drin ist. Das ist ja schon mal was.
Das ist schon mal ganz viel.
Genau, also ein BDHI-Siegel hat zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau die Richtlinien, aber sozusagen, die haben keine Erdölderivate, davon kann man schon mal ausgehen. Die sagen aber eben nicht aus, dass das Öl nativ ist, dass das Öl frisch ist, dass es kalt gepresst ist, dass es eben, genau, die sagen auch nicht aus, dass in dem Produkt kein Alkohol drin ist. Die sagen auch nicht aus, dass da Stoffe drin sind, die total gut Feuchtigkeit binden. Also BDHI ist jetzt nur für Leute ein Garant oder solche Siegel, die keine doofen Sachen haben wollen. Das beinhaltet aber noch nicht automatisch die Information, dass da gute Sachen drin sind. Also die wirklich trockenem Haar helfen. Und das ist der ganz große Unterschied. Und da fängt tatsächlich die persönliche Beratung an, finde ich. Und da werden dann eben auch unkonservierte Inhaltsstoffe relevant und auch Inhaltsstoffe, die vielleicht auch ein bisschen teurer sind und ein bisschen eine komplexere Formulierung haben und jemand auch da steht, der sagt, okay, du hast so und solche Haare, für dich wäre das und das gut. Das finde ich extrem wichtig bei, also weil die Leute, die hierher kommen oder sich für meine Produkte entscheiden, haben einfach schon ganz viel durchprobiert und sagen dann, ich weiß nicht mehr weiter, was soll ich denn machen?
Das ist lustig, ist immer so ein bisschen dieser Weg, ne? Man hat schon so viel probiert, bis man dann.
Wenn dann aber jemand kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, der alle 4 Wochen seine Haare in komplette Blondierung taucht, also es kommen ja auch oft Leute, die haben irgendwie so eine Vorstellung von Naturkosmetik und sind aber selber gar nicht so drauf. Also haben einfach diese, finden es dann total wichtig, dass sie in permanenten, das Bewusstsein ist nicht ganz offen dafür wahrscheinlich. Oder die sind halt ihren Festiger gewöhnt, die sind ihr Haarspray gewöhnt und so. Und das sind halt alles so Sachen, die gehen ohne Alkohol gar nicht. Sowas habe ich auch gar nicht im Programm.
Färbst du bei dir hier im Studio? Im Salon?
Nee, mittlerweile auch nicht mehr, weil tatsächlich. Ja, ich kann es halt als Einzelperson nicht mehr so richtig machen, also zeitlich nicht so gut, weil diese Leute halt auch alle 6 Wochen kommen und ich es ganz grundsätzlich auch ein bisschen schade finde, dass so viele Leute sich ihre grauen Haare so krass abdecken, finde ich auch so eine grundsätzliche Sache. Mit Pflanzenfarben kommt man schon weit, aber eine richtig verlässliche Grauabdeckung habe ich jetzt auch noch nicht so richtig gesehen, habe ich mich auch noch nicht so richtig damit beschäftigt. Wenn jemand rot ist, das ist natürlich mit Pflanzenfarben überhaupt gar kein Problem. Das sieht auch total schön aus. Aber jetzt heller werden mit Naturhaarfarben, das kann man einfach vergessen. Man kann aber trotzdem.
Ist halt auch nicht natürlich.
Nee, genau. Aber man kann natürlich, und das mache ich eben auch, das ist so ein bisschen mein, ich sage immer, ökologisch blinder Fleck. Ich mache Paintings, die sind so reingekämmte, ist mit Blondierung tatsächlich, aber das ist eben genau das, was ich vorhin meinte. Irgendein Tod muss man sterben. Oder das ist immer am Ende, ist immer die Bilanz das Relevante. Immer auch die Menge macht das Gift. Und auch die Menge macht im Endeffekt auch das Schlechte oder den ökologischen Fußabdruck, auch den man als Friseur hinterlässt. Klar, also Blondierung ist mega kacke, überhaupt gar keine Frage. Aber die Leute kommen einmal im halben Jahr und ich painte dann so leichte Highlights rein. Das sieht total schön frisch aus. Und man bewegt sich nicht so aus seinem natürlichen Typ weg. Das ist eben auch noch so ein Aspekt von Naturkosmetik. Da geht es ja jetzt nicht nur um ein Produkt, sondern auch darum, dass man vielleicht auch einen anderen Zugang zu sich findet. Ne? Also auch ein bisschen harmonischeren Zugang zu sich und nicht sagt, oh nee, ich will nicht grau werden, ich will nicht alt sein. Das sind ja alles solche Sachen, die in dieses Grau-Thema, wäre auch nochmal ein eigener Podcast, ne? Was mit diesem Grau überhaupt so psychologisch dahinter steckt. Aber genau, also viele haben einfach vor diesem Altwerden total Angst und deswegen biete ich das auch nicht mehr an.
Merkst du das auch bei dir im Salon?
Ja, total. Ja, total. Also da kommen dann so schöne Sätze wie, nee, das schaffe ich noch nicht. Nee, das packe ich einfach nicht. Nee, bitte verlang das jetzt nicht von mir und so. Also da sind richtige Kämpfe. Ich glaube, das ist so, wie wenn man einem Mann sagt, lass mal dein Auto. Also einer Frau die Haarfarbe wegzunehmen und einer Frau das
jetzt noch nicht der Schritt. Das,
die Grauabdeckung wegzunehmen ist ein bisschen wie dem Mann sein Auto wegzunehmen, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl. Und da wäre es schon schön, wenn auch so ein bisschen Umdenken passiert. Also
auch so ein bisschen einfach das Akzeptieren annehmen von, wie das Leben weitergeht. Genau.
Ja. Und natürlich als Visagistin und Maskenbildnerin sehe ich natürlich auch, dass das mit Schminke genauso ist.
Ja.
Also es gibt ja so unfassbar viele Leute, die meinen, auf Naturkosmetik, auf den Naturkosmetikdampfer aufsteigen zu müssen und sind komplett, ich sag mal, zugespachtelt im Gesicht und trauen sich gar nicht, ihre eigene Haut zu zeigen. Ne? Also das ist auch so ein, dieses zur Natürlichkeit zu stehen, das ist schon für mich wahnsinnig verknüpft mit sich nachhaltig verhalten und ja, dementsprechend auch auf die Produktionsbedingungen zu achten. Ist es jetzt auch, das finde ich zum Beispiel auch sehr relevant bei diesen, weil du vorhin fragtest, was ist jetzt für dich total relevant? Also ich gucke dann auch immer, dass keine, dass nicht so eine von diesen ganz großen Firmen dahinter steckt. Das ist natürlich, ich meine, ich kaufe mir sowieso nichts mehr, weil ich habe ja alles hier. Aber das finde ich auch immer noch, sollte man den Leuten an die Hand geben, zu gucken, wen man mit dem Kauf des Produktes unterstützt. Ja. Ob man jetzt eine lokale Diversität unterstützt oder ob man die ganz großen Global Player damit unterstützt. Ist ja wie bei Wasser auch, bei Wasserflaschen. Total. Und bei, ist ja bei allem so. Ne? Und irgendwie lohnt sich da schon auch bei Nahrung drauf zu gucken, ob das irgendwie von diesen beiden großen oder drei großen Firmen kommt. Ne?
Ja, es ist halt wie letzten Endes immer. Genau. Man muss da so ein bisschen seine Entscheidung treffen oder sich auch einfach mal informieren, was steckt dahinter, wer steckt dahinter.
Und das Problem ist halt auch, dass natürlich wir heute in einer totalen Schnelllebigkeit leben.
Ja.
Und heute ist das eine Produkt toll und morgen ist ein anderes Produkt toll. Und es will sich kaum, und jeder ist permanent dabei, auch immer zu gucken, was gibt es denn Neues, gibt es vielleicht noch was Besseres. Also dieses Streben, dass es immer noch besser wird und immer noch besser, ist halt auch so eine komische Entwicklung. Also ich finde, wenn man einmal ein Produkt gefunden hat, also ich bleibe dann total gerne bei einem Produkt oder bei einer Firma, wo die ich einmal gut fand und bleib da so ein bisschen am Ball und so, weil es erfindet nicht morgen irgendjemand das Rad komplett neu.
Ja.
Und es gibt einfach sehr viele Werbeagenturen, die viel Geld damit verdienen, dir das aber genau zu suggerieren.
Ja, die machen offensichtlich einen guten Job.
Genau, also, genau.
Ich will mich gar nicht davon ausschließen, dass ich nicht selbst manchmal dann denke, so, das kann man aber ausprobieren, weil vielleicht ist es doch irgendwie jetzt ein neues Wunder.
Genau.
Klar.
Aber natürlich sind dann so zu Themen wie Seife, nicht Seife, festes Shampoo, was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Also da gibt es ja tausend Sachen, um die sich es dann eben, wo ganz gut ist, wenn man weiß, okay, das ist kein festes Shampoo, das ist eine Seife, was ich jetzt in der Hand habe. Und das wissen die meisten Leute zum Beispiel eben auch nicht. Und da hilft es eben sehr, wenn man einmal kapiert hat, was ein festes Shampoo ist und was eine Seife ist.
Kannst du es nochmal verdeutlichen?
Ja, also Seife sind mit Natronlauge verseifte Pflanzenöle. Punkt. Das hat jeder vielleicht schon mal im Chemieunterricht gemacht oder zu Hause. Da muss man eine Schutzbrille aufsetzen. Das ist ein Verseifungsprozess, der ist vom pH-Wert nicht so toll für die Haare, für die Haare schon gleich gar nicht schön anzufassen. Trotzdem stehen einige drauf. Es ist auch für die Haut nicht so richtig toll, weil es einfach einen pH-Wert hat, der Haut nicht so liegt. Auch wenn diese Rückfettung dann immer so großartig propagiert wird und so, aber die Hautbarriere ist ja schon kaputt. Also und dann kommt die Rückfettung. Also trotzdem ist es vorher passiert. Also ich persönlich stehe überhaupt nicht auf Seife. Das habe ich aber hier auch immer wieder oft. Was ist jetzt der Unterschied zwischen festem Shampoo und Seife? Festes Shampoo sind eben nicht mit, also da ist Natronlauge überhaupt nicht im Spiel. Ja. Das sind kalt verrührte Inhaltsstoffe, also die unter 100 Grad verrührt werden. Dann entsteht eine Masse, die wird in eine Form gedrückt. Dann kommt es kurz in den Ofen, dann wird es abgekühlt und wieder per Hand. Das ist absolute Handarbeit, jedes einzelne Shampoo. Und Seife kannst du halt total in Masse auch herstellen. Also trotzdem ist es so ein Produkt, was auch gerne Männer mögen. Mhm. Also gerade so auch diese Aleppo-Seife und so. Mhm. Das ist, viele stehen aber da drauf. Also das kann auch jeder, weil es auch so ein Grip in den Haaren.
Kernseife von, ja, von der Oma.
Ja, genau. Ja. Das ist natürlich extrem Hautbarriere zerstörend. Mhm. Da lohnt es sich halt mal, so diese grundsätzlichen Unterschiede sich mal klar zu machen. Und dann ist man auch gegen ganz viele Sachen, die da permanent auf Instagram aufploppen oder wieder irgendwo liegen, auch gleich gewappnet. Ne? Ja. Wenn man weiß, okay, Seife will ich nicht oder will ich doch. Mhm. Also muss jeder so ein bisschen für sich selber rausfinden.
Ja.
Da gibt es auch ein ganz, weiß gar nicht, ob ich jetzt so Zweitwerbung machen darf, aber von so einer Haut, von so einer Hautärztin, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sie heißt. Bisschen peinlich jetzt. Ich glaube, Hautnah heißt dieses Buch. Die ist Ayel Adler, oder? Kennst du das vielleicht?
Nee.
Und die
aber ist eine, gleich mal recherchieren.
Ist eine, und großartige,
dann
noch mal verlinken. Ja, ist eine großartige Frau. Die hat, das war wirklich sehr lustig, weil ich letztes Jahr das erste Mal auf einem sozusagen Naturkosmetik-Camp war, auf dem sich ganz viele unterschiedliche Leute getroffen haben, mhm, aus dem Sektor. Sowohl von der Rohstofflieferanten wie auch Magazine, Wiederverkäufer, Produzenten, Einkäufer von großen, mhm, Biomärkten, von großen Discountermärkten, also Bloggerinnen, alle waren da irgendwie vertreten. Und da gab es eben diese Veranstaltung von dieser
Hautärztin.
Besagten, tollen, netten, extrem sympathischen Hautärztin. Und die fing ihren Vortrag an und sagte sowas Ähnliches wie, also sie fühlt sich jetzt hier so ein bisschen wie in der Höhle der Löwen, weil sie sagt, eigentlich das, was ihr alle macht, brauchen wir alle nicht. Und das fand ich total geil, weil die hat das einfach mal alles komplett runtergebrochen, mhm, und hat gesagt, unsere Haut braucht keine Seife. Wir müssen, mhm, uns nicht waschen im Prinzip. Mhm. Also die sagt, die hat halt extrem anschaulich dann nochmal von dieser Hautbarriere erzählt. Also man muss sich nicht sein Schienbein einschäumen, mhm, und es entfetten und auch nicht seine Ellenbogen. Und wenn man es natürlich dann unterm Arm und auf den Haaren dann mal loswerden will und zwischen im Bein,
verständlich vielleicht,
dann ja. Aber im Prinzip reicht das alles auch mit Wasser.
Ja.
Also ich finde es jetzt auch nicht so ganz so, aber ein Schienbein, wenn ich aber so rumhöre und ich höre, Leute schäumen sich komplett am ganzen, mm, Körper ein, dann kann ich nur sagen, stop it, das ist total falsch. Also das
ja, das Schienbein, das mache ich tatsächlich auch nicht. Also ich denke mal so, es läuft runter und es reicht für,
genau,
meine Beine.
Genau, aber viele zumindest waschen, also denken ja, ja auch irgendwie, man braucht halt für die Haut am Körper nochmal was anderes, mm, als für die Haare und, mm, so. Das sind alles Marketing-Dinge, ne?
Ja. Ja, klar, wie so vieles. Kommen wir vielleicht nochmal abschließend zu so ein paar Tipps, die du vielleicht für die Zuhörer hast. Gibt es irgendwelche Do's und Don'ts oder nochmal zusammengefasst, worauf sollte man achten, wie zum Beispiel das Striegeln?
Okay, Haare striegeln.
Dieses Wort. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die man beachten sollte, Do's, Don'ts, zum Thema Haargesundheit?
Ja, da gibt es natürlich viel. Kommt natürlich darauf an, was du für ein Haartyp bist, also was du für Haare hast, was du für ein Problem hast. Also trockene Haare brauchen natürlich Pflege, klar. Mhm. Sich genau die Haare angucken. Ist der Haaransatz fettig? Sind die Spitzen trocken? Dementsprechend Produkte nehmen. Also ein Shampoo alleine reicht meistens eben nicht. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein, mhm, Denken oft die meisten. Wenn das Shampoo mild ist, dann ist das für meine trockenen Haare auch super. Also ein Shampoo ist einfach nur zum Waschen, Punkt. Ein Shampoo pflegt nicht. Ein Shampoo kann einfach nur mild waschen oder intensiv waschen. Mhm. Wenn aber trockene Haarenden da sind oder das Haar insgesamt trocken ist, dann muss man da Feuchtigkeit, Fette oder Öle beigeben. Ich persönlich halte von diesen rauswaschbaren Sachen nichts, weil ich nicht weiß, wo da der Pflegemoment passieren soll, ja, wenn der nicht synthetischen Erdölderivaten geschuldet ist, die sich eben rumlegen und einfach nur weich machen.
Mhm.
Dann, was man natürlich auch nicht machen, also weil ja viele auch immer denken, auf keinen Fall täglich die Haare waschen.
Ja, wie sieht es da aus? Wie oft darf man waschen?
Mit einem intensiven Tensid natürlich auf keinen Fall, würde ich nicht.
Mhm.
Aber mit einem milden Tensid gar kein Problem. Und also mit dem Shampoo jetzt, mit diesem Sensitive Shampoo, kann man jeden Tag problemlos die Haare und alles, den Körper komplett waschen.
Vielleicht mal kurz zum Erklären, dem Shampoo, also das, was du gerade jetzt hier liegen hast.
Genau, also ja. Es gibt, also ich selber habe eben auch zwei verschiedene, bin, ja. Ein mildes Shampoo und, also ein Sensitive Shampoo und ein Intense Shampoo. Und die einen waschen eben sehr gern täglich, für die ist dieses Sensitive Shampoo total super. Mhm. Mit dem kann man sich auch problemlos gleich den ganzen Körper, mit dem Schaum vor allem, der da entsteht, waschen. Also man muss es gar nicht nochmal separat am Körper ansetzen. Ist also total ergiebig. Genau, also die Leute, die jeden Tag waschen, auf keinen Fall mit einem intensiv reinigenden Shampoo waschen. Dann, was ich auch ganz schlimm finde, ist dieses Haareplätten. Haare glätten ist natürlich das totale Gift, entzieht total Feuchtigkeit den Haaren.
Ah.
Gerade wenn die dann auch noch gefärbt sind oder so, also da macht man sich überhaupt nichts Feines damit.
Wie sieht es mit Föhn aus?
Ja, Föhn ist überhaupt gar kein Problem,
okay.
Nur nicht heiß und nicht zu lange auf eine Stelle.
Ja.
Jetzt im Sommer würde ich sowieso die Haare eigentlich…
Nature.
Ja, auch nicht. Ich stehe auch persönlich gar nicht auf komplett an der Luft trocknen lassen.
Ja.
Weil ich finde, die Haare fühlen sich dann nicht so toll an.
Mhm.
Weil es irgendwie so ein bisschen klatschig, klebrig dann so immer noch am Haaransatz. Ich habe dann immer so das Gefühl, da ist noch so ein feuchtes Milieu irgendwie so lange. Das finde ich irgendwie nicht so gut. Ich persönlich wasche die total jetzt gerne im Sommer jeden Tag. Mache dann einfach nur Kopf nach vorne, fülle mir den Haaransatz trocken und lasse die in den Enden Luft trocknen.
Mhm.
Sieht auch am schönsten aus, finde ich, weil die meisten ja auch so eine leichte Welle haben, die kommt damit am schönsten. Wenn jetzt jemand natürlich eine Kurzhaarfrisur hat und die fertig föhnen will, ist natürlich bei Langhaarigen anders als bei Kurzhaarigen. Aber genau. Haarspray natürlich ganz gefährlich, Schaumfestiger auch ganz gefährlich, Gel auch ganz gefährlich, alles mit Alkohol konserviert, trocknet aus. Genau.
Trockenshampoo?
Ja, also ehrlich gesagt, bei Trockenshampoo, da habe ich jetzt persönlich noch nicht so viel Erfahrung.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man das Trockenshampoo tatsächlich, also ich glaube, dass in so konventionellen Trockenshampoos auch viele doofe Sachen drin sind, die man auf der Kopfhaut nicht haben will. Weiß ich jetzt aber auch nichts. Also wenn es jetzt eins irgendwie ein biologisches gäbe und man hat es wirklich nur auf der Kopfhaut, dann finde ich das okay, aber so ein Trockenshampoo auf keinen Fall in die Spitzen bringen. Also man kann auch so einen Grip-Effekt am Haaransatz mit Produkten mit Kieselerde oder mit Tonerde machen. Habe ich auch was im Programm?
Verlinken wir euch alles. Ja, also,
aber tatsächlich ist mit guter Naturkosmetik sind Styling-Produkte, ist nicht gerade das Steckenpferd für Styling-Produkte. Also ich finde hochwertige und darauf lege ich auch besonderen Wert, weil das ist wirklich auch so eine Nischengruppe, so eine Zielgruppe, die wirklich einfach ein Problem mit Trockenheit haben. Da bin ich total drauf fokussiert, dass einfach trockenes Haar wieder in so einen naturgesunderen Zustand zurückzubringen ist und sich dann auch wieder ein bisschen schöner verhält und die Wellen sich wieder ein bisschen schöner legen und so.
Sehr gut. Vielleicht noch ganz kurz als Hinweis, also kann ich mir vorstellen, ich weiß gar nicht, ob es ist, aber wenn man jetzt zum Beispiel lange Zeit normales, konventionelles Shampoo aus der Drogerie benutzt hat und jetzt umsteigt auf ein Produkt von dir oder eine andere Naturkosmetik, wie lange dauert es tatsächlich, bis man wirklich sagen kann, aha, mein Haar ist jetzt so in der Ursprungsform, dass es auch auf die Naturkosmetik reagieren kann?
Das werde ich auch immer wieder gefragt. Das sehen auch alle durch die Bank total kompliziert. Überhaupt nicht. Man fängt einfach an und hört einfach auf, das andere zu nehmen. Also also natürlich nicht in Kombination. Also jetzt ein Bio-Shampoo nehmen und eine synthetische Spülung hinterher von L oder G.
Ach so, wirklich? Weil ich dachte,
nee. Dann hast du ja wieder Silikone. Du musst komplett auf Silikone verzichten.
Ja, das stimmt. Weil ich hatte oft den Gedanken, an der Kopfhaut mache ich dann was Natürliches, aber was ich mir sozusagen in die Spitzen reinhaue, ist relativ egal, weil da unten
gar
ist
nicht.
Ja, also das schneide ich letzten Endes dann auch alle paar Wochen wieder ab.
Nee, gar nicht. So. Also du hast ja dann sozusagen in diesen Spülungen, die du auswäscht oder diese Haarkuren oder Treatments oder wie sie alle heißen oder Packungen oder da gibt es ja tausend Wörter dafür, du hast diese Silikone oder diese Polyquaternien, von denen ich vorhin gesprochen habe, ja im ganzen Haar. Mm. Und die sind genau das, was deinem Haar in den Längen ja jede Zufuhr von guten Inhaltsstoffen verweigert. Ja. Deswegen komplett unlogisch.
Plus, also, wir spülen die ins Wasser.
Du musst einfach von heute auf morgen mit synthetischen Produkten aufhören. Ja. Und ich persönlich hatte diesen Wow-Effekt sofort. Also ich habe überhaupt nicht diese Umstellungsgeschichte gehabt. Ich habe aber tatsächlich jetzt mit diesem Sensitive-Shampoo nochmal einen extremen Unterschied gemerkt, weil meine Längen recht trocken waren und ich auch schon graue Haare habe, die jetzt mittlerweile eben auch schon unten angekommen sind in den Haarspitzen. Das ist ja auch immer so. Ich bin schon grau. Die Frage ist ja, wie viel grau und wo sind die grauen? Mhm. Also sind die noch oben oder sind die jetzt schon unten angekommen? Das dauert ja dann auch noch mal ein paar Jahre. Deswegen hat man dann oft auf einen Schlag, meine Haare sind trockener als früher. Ja klar, weil die grauen Haare sind natürlich ganz anders aufgebaut, sind grundsätzlich trockener, widerspenstiger, grausiger, haben eine andere Form, haben eine andere Beschaffenheit. Das ist halt leider so. Und deswegen auf diese synthetischen Weichmacher komplett verzichten, von heute auf morgen.
Ja.
Leider, die Leute, die halt immer gewöhnt sind, einen Festiger zu nehmen und noch ein Haarspray und noch eine Spülung und dann noch was, irgendwo ist das böse Silikon immer drin. Mm. Und es gibt halt ganz viele verschiedene Arten von Silikonen, die auch wirklich unterschiedlich lang sich am Haar anhaften. Das wird mit der nächsten Wäsche gar nicht rausgewaschen. Das nennt man Build-up-Effekt. Mhm. Das ist auch noch so ein schönes Wort. Du legst eigentlich mit jeder Spülung, die du bei der nächsten Wäsche benutzt, nochmal eine Lage drüber. Mhm. Und dann wird dein Haar irgendwann schwer, schlaff und hängt sich so ein bisschen blöd aus, verliert an Spannkraft und lockt sich meistens auch nicht mehr so schön. Und nur Haare tatsächlich, die in diesem Raw-Zustand sind, die bewegen sich auch am natürlichsten. Also gerade Naturlocken werden dann auch am schönsten, wenn die nichts drumherum haben, sondern wenn sie nur Inhaltsstoffe haben, die ins Haar reingegangen sind. Und das geht eben nur mit Feuchtigkeitsbindern, mit Fetten und mit Öl. Öl legt sich auch drumherum, geht auch nicht so gut in die Haare, ist echt ein Finish-Produkt für extrem kräftige, super trockene Haare, ist bei Weitem nichts für feine Haare. Deswegen wundere ich mich immer wieder, wenn mir Leute mit feinem Haar erzählen, sie nehmen so ein Öl, dann bin ich immer schon sehr, denke ich mir mal, ja, okay, also entweder extrem verdünnt oder irgendwie, es gibt ja auch so ein tolles Wort wie Silikonöle, wo ich mich auch immer frage, das ist so wie bittersüß, ja, wo ich mich auch immer so frage, was jetzt, bitter oder süß, genau, aber Silikonöle ist der Widerspruch in sich.
Also auch erstmal herauszufinden, was habe ich eigentlich für ein Haar? Genau. So als Tipp nochmal, wie ist die Beschaffenheit meiner Haare, wo sind sie trocken, wo sind sie fertig?
Genau, meistens sind sie am Ansatz fertig und in den Spitzen trocken und in den Längen.
Gibt es noch andere Komplikationen, gerade wie hormonelle Veränderungen?
Genau, oder, so Schwankungen ist man immer ausgesetzt.
Ja,
genau. Fahre ich mir oft mit den Fingern durch die Haare, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn vorne permanent alles fertig ist. Das passiert halt auch ziemlich oft. Dann wäscht man oft auch nicht richtig oder wäscht sich Sachen auch oft nicht richtig aus oder wäscht auch nicht richtig im Nacken. Also das lohnt sich schon, das so ein bisschen erstmal zu analysieren. Genau.
Ja, und dann im Zweifel bei dir mal vorbeischauen.
Genau. Ich kriege auch immer schöne Fotos geschickt. Wenn dann jemand, ich kriege ja manchmal so seitenlange E-Mails. Ich habe so und solche Haare und was soll ich nehmen? Und nach dem dritten Satz lese ich gar nicht weiter, weil das kann ich mir alles gar nicht durchlesen. Schreib einfach zurück, schicken Sie mir einfach ein Foto, ein schlechtes auch okay, einfach mit dem Handy und kurz schicken, dann weiß ich sofort, was los ist.
Das ist ein guter Tipp. Genau. Also bevor du jetzt auch
genau, bevor man sich da lang und breit erklärt, was man für ein Haartyp ist, einfach ein Foto schicken.
An deine E-Mail.
Und dann weiß man auch gleich Bescheid.
Ja, perfekt.
Genau.
Super. Prima. Ich glaube, wir haben guten Rundumschlag geschafft heute.
Eine schöne Verwirrung geschafft.
Man hat auf jeden Fall, glaube ich, jetzt Motivation, sich nochmal mit seinem Shampoo auseinanderzusetzen. Genau, das wollte ich noch fragen. Was ja. hältst du von dieser No-Poo-Bewegung? Also No Poo, No Shampoo. Hast du davon gehört? No Shampoo-Bewegung? Ja, ja, also man muss ja, No Poo heißt nicht, dass man nicht aufs
Klo. Ja, ich persönlich ist. Jetzt nichts, muss ich sagen.
No Poo-Bewegung.
Ja, ich persönlich nichts.
Nee.
Nee. Weil es ist tatsächlich relevant, wenn man trockene Spitzen hat, dass da was rein muss, dass da Feuchtigkeit rein muss und dass da Nährstoffe rein muss. Wenn ich meine Haare nicht mehr wasche, dann passiert ja auch nichts Gutes. Mhm. Ne? Also. No Poo kann einer machen, der vielleicht kurze Haare hat und einfach kein Problem mit Trockenheit hat. Aber darum geht's ja bei hochwertiger Naturkosmetik. Nicht um die Leute, die kein Problem haben, sondern die Leute, die ein Problem haben. Mhm. Ne? Oder die einfach mit normalen Sachen nicht weiterkommen. Also ich persönlich mag es total gern, wenn ich mich jetzt im Sommer in die Dusche stelle morgens und mir problemlos jeden Tag die Haare waschen kann und mir einen Körper waschen kann und ich jetzt nicht das Gefühl habe, oh nee, muss ich jetzt noch mal 2 Tage rauszögern, weil ich jetzt keinen Bock auf so eine Belastung für die Haare habe und so.
I also, feel you.
Ist mit dem mit dem Sensitive Shampoo gar kein Problem.
Sehr gut. Na, ich muss sagen, ich meine, so sind wir jetzt ja auch zusammengekommen, weil ich totaler Fan deiner Produkte bin und seit neuestem auch deines Haarschnitts.
Schön. Ja, schön.
Und gesagt habe so, okay, liebe Marion, auch wenn du schüchtern bist, hat man dir heute mal gar nicht angemerkt, musst du jetzt mal hier kurz ans Mikrofon und
man redet
die
sich
Menschen
ja
bereichern.
So, man betäubt sich ja so fast beim
Ja, aber
man
bemerkt es so gar nicht mehr so, ne? Also nee, wir reden einfach so.
Wir können
so.
Jetzt auch noch über was anderes reden.
Ja, vielleicht machen aber wir hier für heute mal einen
Schluss.
Punkt.
Ne?
Und setzen an einer anderen Stelle nochmal an. Aber genau. Vielleicht gibt es ja auch Anregungen von euch da draußen.
Wir können ja
nochmal
über gute Alkohole und schlechte Alkohole reden.
Ach, das gibt es auch nochmal.
Es gibt ganz viele tolle Themen.
Okay, also to be continued sozusagen. Ja? Also wir machen dann nochmal eine neue Folge dazu. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt, dann schickt uns doch total gerne eine E-Mail oder geht auf Instagram. Da ist heute zu der Folge auch ein Post, also bei Instagram bei fayo_official. Da gibt's einen Post, wo man dann den Podcast sehen kann oder wo er angeteasert wird und super gerne lasst da einen Kommentar da oder eine Frage. Wir lesen das alles und wir nehmen uns das auch alles zu Herzen und freuen uns über Anregungen, weil letzten Endes hört ihr uns zu und wir wollen natürlich auch eure Fragen beantworten. Zum guten Schluss die Frage, liebe Marion, was ist für dich ein gesunder Lifestyle?
Die wichtigste Frage zum Schluss.
Genau.
Die elementarste,
das
Beste zum Schluss. Also ein gesunder Lifestyle hat viele Facetten, finde ich. Also nicht nur gesund im Sinne von Körper gesund, sondern auch im Sinne von Geistesgesund. Und das finde ich gerade irgendwie in unserer Zeit jetzt, hat es wahnsinnig viel mit Aufmerksamkeit zu tun, mit links und rechts gucken, mit 2 Schritte zur Seite gehen und sich mal von außen zu betrachten und auch die Welt zu betrachten und auch sein eigenes Tun in Hinsicht aufs große Ganze zu sehen. Also mein Professor an der Kunstuni hat immer gesagt, im Detail spiegelt sich das große Ganze. Und das finde ich irgendwie so einen wahnsinnig tollen Satz, der mich schon so lange beschäftigt und ich erst jetzt eigentlich weiß, was er eigentlich bedeutet. Und ich finde, ein gesunder Lifestyle hat wirklich viel mit Natur zu tun, weil über die Natur verstehen wir uns selber, hat was mit Zeit nehmen zu tun und dann ist man auch gleich beim Verbraucher sein. Also dann ist man sofort bei den Sachen, um die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, für was man sich entscheidet, wogegen man sich entscheidet. Empathie finde ich extrem wichtig für einen gesunden Lifestyle. Und Toleranz natürlich sowieso, aber auch schlechtes Verhalten von Mitmenschen auch ansagen zu dürfen. Also auch wirklich drüber reden zu dürfen, auch andere Leute ermahnen zu dürfen. Also dass man nicht nur immer sich sieht, was ich finde, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen gerade auch sehr Lifestyle ist, dass man nur an sich runterguckt und Yoga und geh in dich und finde die Kraft aus dir etc., sondern dass man tatsächlich auch sich wieder als Gruppe versteht, also auch so in der ganzen Welt oder in der Straße oder im Umkreis, in den Leuten, mit denen man sich täglich begegnet, dass man Verantwortung übernimmt auch für eine Gruppe, für andere Leute, gerade in so einer Unverbindlichkeit, wie es oft in Großstädten ja auch zwangsläufig ist. Dass einfach, dass man sich so einfach an der eigenen Nase nimmt und sich nicht immer sagt, ist mir egal, was der macht, der ist seine Sache, was er macht. Das finde ich alles auch so gesunde, grundsätzliche, gesunde Lebenseinstellungen, die ich total wichtig finde. Und das hat nichts mit Ernährung, nicht nur was mit Ernährung zu tun und nicht nur was mit Produkten zu tun, sondern einfach mit einer grundsätzlich geistigen Haltung, die, ja, die das alles eben vereint. Und auch Kreativität finde ich einen unglaublich wichtigen Aspekt bei einem gesunden Lifestyle. Dass man sie, weil nur darüber erfährt man sich selber. Also über Natur und über Kreativität. Also sich für Dinge interessieren, sich wirklich für Dinge interessieren. Also gerade für die junge Generation, wenn die ja auch immer so von diesem tollen Lifestyle irgendwie reden. Aber sich so wirklich für Dinge interessieren und sich nicht nur in oberflächliche Themen reinbegeben und Instagram gucken und Facebook gucken und was ist jetzt und was ist morgen und was ist und wo bin ich da und so, sondern wirklich bei einer Sache bleiben, sich interessieren dafür, auch wieder Wissen anderer Leute schätzen wissen, auch alte Leute schätzen wissen, Geschichte schätzen wissen, sich informieren, sich breitfächrig informieren, das finde ich alles einen gesunden Lifestyle und dass man dann ein Verbraucher wird, der dazu passt, das kommt dann automatisch, finde ich. Und anders kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen.
Vielen Dank.
Bitte.
Gerne. Da können wir uns alle eine große Scheibe von abschneiden, von diesem Lifestyle.
Ja, ich ja auch. Also, aber
Na, ist ja auch ein stetiger Wandel und Veränderung und Wachstum. Genau. Und ist ja auch, was man ist auch anstreben will.
Es ist immer im Prozess. Ja. Wir sind immer im Prozess und immer dieses auch Denken, man hat das und das und das geschafft, jetzt hat man das und das geschafft. Punkt. Ne? Also so wie
ja.
Familie, also Freund, Mann, Kinder, Haus,
und dann Loch.
Fertig. Ne? Und dann ist alles super. Nee, es ist ein permanent wandelnder Prozess und es geht auch immer darum, wie viel Luxus braucht man, worum geht's, wie oft muss ich in Urlaub fliegen, kann ich nicht auch hier, also all diese ganzen Themen, die jetzt auch durch den Klimawandel natürlich voll auf der Platte sind, nicht mehr so oft fliegen, keine Plastikflaschen verwenden, nicht mehr so viel Fleisch essen, gucken, was man kauft, versuchen auf Plastik, soweit es geht, zu verzichten, beim Gemüsehändler an der Ecke zu kaufen, auch wenn das nicht Bio ist, weil das im Supermarkt eingepackte Plastik-Bio ist auch nicht jetzt das Gelbe vom Ei. Also einfach verzichten. Verzichten
und aber sich vielleicht auch dadurch bereichert werden.
Genau, und sich wieder aufs Wesentliche versuchen zu besinnen. Das ist, finde ich, echt ein gesunder Lifestyle und sich auch in eigene kreative Prozesse begeben. Das finde ich extrem wichtig, gerade für die junge Generation. Und nicht immer nur gucken, was kommt von außen, was natürlich auch durch Social Media passiert. Was kommt von außen, Dann kriegen die alle schlechte Laune, weil von ihnen selber nichts rauskommt, weil sie immer nur gucken, was kommt von außen. Drauf geschissen. Einfach selber machen, selber einen kreativen Prozess angehen und sei es nur raus in die Natur gehen, was beobachten, was erfahren dadurch, muss ja nicht gleich jeder kreativ werden, aber einfach sich Dinge auch draußen selber erklären und nicht alles sich immer erklären lassen. Das finde ich einen gesunden Lifestyle. Ne? Viel Spaß.
Perfektes Ende, ne? Würde ich sagen.
Ja, finde ich auch. Super. Also,
okay. Los geht's.
Ich wünsche euch allen viel Freude dabei.
vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, und bis zum nächsten Mal.
Genau.
Tschüss. Tschüss.